ich bin total schnell ungeduldig. Also wenn irgendjemand langsam
habe ich nicht.
Sachen, oh, da, das ist sowas. Das ist, da muss ich ganz viel atmen und mich besinnen, dass der sein Tempo hat und ich habe mein Tempo. Ich mache Sachen sehr, sehr zügig und schnell fertig und Leute, die länger brauchen, um sich zu entscheiden, zum Beispiel, das ist so eine Sache, ich entscheide viele aus dem Bauch einfach. Da muss ich mich dann so ein bisschen zurückziehen. Und
war es schon immer so, dass du aus dem Bauch raus entschieden hast?
Ich glaube von der Tendenz auf jeden Fall. Also ich entscheide erst aus dem Bauch und dann prüfe ich es nochmal. Und wenn es dann passt, dann mache ich es. Aber es ist nicht so, dass ich es erst prüfe und dann meinen Bauch entscheiden lasse, ob das, was ich geprüft habe, passt. Sondern es ist eher so eine Tendenz immer aus dem Bauch und dann gucke ich, ob es irgendwas gibt, was mir einfällt, was mich daran hindern sollte. Und dann analysiere ich das kurz.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Gefühlsecht mit Caesar Trautmann und
Katinka Magnussen.
Und wir haben heute Annette Sighetti hier. Und wir freuen uns total, dass du da bist. Wir haben schon einen Teil deines Teams mal da gehabt, nämlich die beiden Wellenbrecherinnen aus dem Ruderteam.
Und Steffi und Timner.
Steffi und Timner, danke schön. Und als ich über die so ein bisschen recherchiert habe oder mich da so reingefuchst habe, bin ich natürlich auf dich gestoßen und habe dann schon so im Hinterkopf gehabt, boah, die hätte ich auch total gerne mal da. Und jetzt?
Das heißt, du bist auf sie gestoßen. Haben nicht Steffi und Timner im Podcast nur von...
Nee, nur nicht, glaube ich.
Also,
nee, nur nicht.
Somebody has to do the psychological magic.
Genau. Und ja, ich bin total froh oder wir freuen uns, dass wir heute mal bei den Sportlern einsteigen. Ich finde, die sind auch ein bisschen wenig... also außer jetzt die Fußballer, also bei denen so das Wahnsinnsgeld fließt, ja. Die sind wirklich im Fokus. Und aber schon im Vorgespräch fand ich es echt spannend, was du alles erzählst und was du weißt und über das alltägliche Leben der Sportler und was du tust. Du bist Sportpsychologin,
genau.
In erster Linie. Und vielleicht fangen wir da mal an, weil dein Tag heute schon um 7 mit dem ersten Coaching anfing. Ja. Wie geht so ein Tag als Sportpsychologin?
Ja, erstmal freue ich mich auch hier zu sein. Ich bin total gefreut, dass ihr nachgefragt habt. Ein Tag einer Sportpsychologin ist sehr unterschiedlich. Mhm. Also jetzt bin ich ja gerade zu Hause. Das heißt, ich mache entweder in welchem Medium auch immer verschiedene Gespräche, Einzelgespräche oder Gruppengespräche. Bin ab und zu auch mal im Büro, wo Athleten vorbeikommen. Und letzte Woche durfte ich im Trainingslager in der Sonne sein.
Darfst du das halt laut sagen?
Ja, nein, darf ich nicht laut sagen. Wieso? Das darf ich auf keinen Fall laut sagen.
Nein? Wieso nicht?
Nein, weil alle dann immer sagen, oh. Es gibt immer so einen Running Gag zu sagen, ach, fliegst du schon wieder in Urlaub? So, weil es halt meistens warm ist, wo ich hinfahre und nicht kalt, weil sonst könnten die Sportler ja auch hier trainieren, da wo es kalt ist.
Das ist jetzt, wo du das sagst, ich habe ja in meinem früheren Leben im Bereich Corporate Bekleidung gearbeitet. Ja. Und wir haben damals die Ausstattung der FIFA und des DFBs gemacht. Mhm. Und dann sind wir immer mit denen, ich glaube, das war sogar Ibiza oder so, wo dann immer die Einkleidungen stattfanden. Ja. Das war immer großartig. War immer eine schöne Zeit.
Also ähnlich kannst du dir das vorstellen.
Okay, also das läuft offensichtlich zumindest partiell weiter.
Genau, partiell mit Sondergenehmigung und auch natürlich nur dorthin, wo es erlaubt ist. Es ist kein Risikogebiet ist und dann kommen alle in eine Bubble und werden ganz viel getestet und man darf sich auch nicht außerhalb dieser Bubble bewegen, aber trotzdem kommt, glaube ich, da ein bisschen mehr Normalität wieder rein, also soweit es zumindest erlaubt ist und möglich ist, ja.
Mit welcher Sportart warst du da?
Ich war im Segeln unterwegs, also auch auf dem Wasser, so wie mit den Wellenreiten, genau.
Meine Sportart. Genau. Ich habe schon gedacht, ich kann heute nicht mitreden, ja. Von daher...
470er-Boot.
Ja, cool. Ja, super.
Genau, ja. Okay, ich kann ja jetzt Kaffee trinken gehen. Ich
also ich habe nicht viel Ahnung vom Segeln, aber ja. Genau, die habe ich begleitet.
Aber das finde ich ganz spannend, weil du, das haben wir in dem Vorgespräch, sagtest du auch, wenn jemand eigentlich keine Ahnung hat, stellt er die besten Fragen.
Ja.
Also ist das, gehört das zu deinem Grundkonzept?
Das ergibt sich so. Ich glaube, diese so wenig wissend wie möglich zu sein und nicht mit sagen, ach ja, das verstehe ich, das ist ja ganz klar. Das gehört auf jeden Fall dazu, dass ich wirklich nachfrage. Und für die ist es natürlich alles schon eingespielt und ganz normal und die ganzen Fachbegriffe und so weiter. Und die werden dann auch so mit Abkürzungen am besten noch benutzt. Und dann wirklich zu fragen, ne, also ist diese Kommunikation im Segel, ne, ist die so beim Steuermann und wie heißt der andere?
Ja, oder Vorschoter oder je nachdem.
Ja, genau, ne? Also und das wirklich zu fragen, ob das wirklich so ist, das sind so Sachen, die immer
so, ich habe dich jetzt schon engagiert. Ich bin ja jahrelang tatsächlich Regatta gesegelt,
okay.
Aber immer nur als Vorschiff oder Vorschoter.
Und welche
und,
Klasse?
Und Folgeboot ist ein bisschen oldschool, wir sind damit groß geworden.
Ja.
Und haben das jahrelang gemacht und jetzt haben meine Schwester und ich das Schiff übernommen.
Oh.
Und es ist natürlich die Frage, trauen wir uns an die Regatta ran? Aber wir sind es natürlich jahrelang gewohnt gewesen, vorne mitzusegeln. Mhm. Und jetzt wäre es so, jetzt müssten wir das Feld von hinten aufrollen. Und da kam natürlich, ich tanze da seit 2-3 Jahren dran rum und davor weg, ehrlich gesagt, dass ich mich da irgendwie mal anmelde und mal mitsegel. Von daher wäre das, ich nehme das mal mit und lass das mal bewegen. Ich merke schon, wie mein Puls gerade steckt. Scheiße, ich komme wieder nicht dran vorbei.
Das ist doch sehr schön. So, und heute Morgen um 7 hattest du schon die erste Klientin.
Ja, genau. Also es ist jetzt, glaube ich, alles ein bisschen durcheinander. Und aber trotzdem voll.
Okay.
Aber dafür habe ich dann, glaube ich, mittendrin halt nach eurem oder nach dem Podcast jetzt hier, glaube ich, 2 Stunden frei oder 3 sogar. Mhm. Und dann geht es dann wieder los.
Ja. Wer ist denn morgens um 7 am Start schon?
Och,
oder braucht Support?
Unterschiedlich. Mhm. Einige, die vielleicht auch woanders sind, am anderen Ende der Welt.
So wie in dem Fall?
Genau. Mhm. Einfach in China zum Beispiel.
Einfach.
Genau.
Das sind jetzt auch die Seglerinnen oder ist das eine andere Sportart?
Das ist jetzt Volleyball. Aber
Volleyball. Okay, das heißt, du coachst aber immer Teams oder Einzelpersonen oder je nachdem, was ist dein...
Genau.
Es gibt ja oft so einen Coaching-Auftrag oder Beratungsauftrag. Was ist der Auftrag, mit dem du reingeholt wirst?
Ja, genau. Oder wer hat mich beauftragt? Ne?
Wer hat dich beauftragt?
Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Also manchmal schreiben oder fragen die Sportler selber an. Manchmal sind es ganze Teams, manchmal ist es nur der Trainer. Und dann ist es aber meistens so, dass sich das entwickelt. Also dann fängt es vielleicht mit 1-2 Sportlern an und manchmal ist es dann das... wird es dann auf einmal doch das ganze Team.
Spricht sich dann rum in der Kabine, ne?
Spricht sich rum. Oder es ist dann auch so, dass sie sagen, ach stimmt, das wollten wir eigentlich die ganze Zeit schon machen. Wir kannten bloß keinen. Und dann sagt eine hier übrigens, ich kenne Annette. Dann lerne ich die kennen und dann gucken wir ja sowieso, ob es passt. Ne? Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass es ja passt auf dieser Arbeitsebene und da
dass die Chemie
einfach
stimmt.
Alles und nichts passieren. Genau. Ja. Und ich muss natürlich auch gucken, ob es für meine Rolle dann okay ist. Ne? Also wenn ich jetzt 10 Jahre mit dem Trainer arbeite und auf einmal sollte ich die Mannschaft noch zusätzlich machen, weiß ich nicht, ob das jetzt so hilfreich ist oder nicht. Das müsste man dann einfach gucken.
Wieso? Was ist da dann?
Naja, ne, wenn die Athleten wissen, dass ich mit dem Trainer so lange schon zusammenarbeite, dann gibt es ja bestimmte Vorbehalte. Ne? Also, dass der vielleicht mich da reinschickt, dass ich halt nicht neutral bin. Letztes Mal habe ich das versucht zu erklären, wie meine Rolle wirklich ist. Ich mache zum Beispiel seit letztem Jahr oder diesem Jahr, oh Gott, man denkt immer, das Jahr schon vorbei, mache die Hockey-Nationalmannschaft der Frauen so. Mhm. Und da war mir total wichtig zu sagen, ich bin so wirklich so neutral. Ich berate den Trainer, ich berate die Spieler und vielleicht auch Betreuer an sich. Und dann hat eine Spielerin gesagt, ach so, du bist also die Schweiz, so, du bist so neutral wie möglich. Und gesagt, ja, das ist so wirklich meine Position. Ne? Und die wäre halt schwer einzuhalten, vielleicht, wenn ich den Trainer lange schon betreue und die Athleten halt einfach Vorbehalte haben, dass die Arbeitsverbindung halt schon viel zu eng ist und dass ich nicht mehr so
objektiv sein kann. Dass du
mehr weißt. Ja? Oder dass der Trainer mich halt immer mal wieder nebenbei mal kurz fragt und dann ne, solche Sachen, die halt immer transparent dann vermittelt werden. Und wenn, ja, und vielleicht ist es dann hilfreich, jemand anders zu nehmen anstatt mich. Müsste man dann gucken.
Mhm.
Ja.
Okay, also und heute Morgen um 7, ich bleib da dran.
Ich merke
das. Das ist total abgefahren, dass da irgendwie schon die Erste aus China anruft und was hast du da gelöst heute Morgen? Oder?
Oh, ich glaube, das kann ich gerade nicht erzählen.
Ach so, also und auch nicht eine Überschrift im Sinne von, du musst ja nicht einsteigen.
Das ist komplex, ich glaube, einfach nur wichtig zu wissen, wenn jemand gerade in der jetzigen Zeit im Ausland ist und dort Sport macht oder überhaupt dort etwas tut, dass man dann die Person begleitet, wie sie da ganz gut durchkommt, durch 3 Spiele die Woche und so weiter. Ne? Also die Liga dort ist halt einfach gerade zusammengequetscht worden, von ein paar Monate auf, ich glaube, es sind jetzt 9 Wochen. Und dann ist man am anderen Ende der Welt, alle in einer Bubble, keiner kann raus.
Wie geht es denn den Sportlern momentan? Also was passiert in der Sportwelt? Kann man das so, ich meine, wir versuchen immer einen Bogen um Corona drum zu machen im Podcast, aber irgendwie schaffen wir es dann doch nicht, weil es ist einfach, es ist einfach so ein Thema. Und also sag mal, in Spanien zum Beispiel, da durften ja viele gar nicht das Haus verlassen lange Zeit. Ja. Wie geht Sport, wie geht Teamsport?
Also ich kann ja schlecht, also was ich nicht erzählen kann, ist, wie es in anderen Ländern ist. Ich kann jetzt nur gerade von Deutschland ausgehen und natürlich höre ich mal ab und zu was, aber ob das jetzt alles stimmt. Also viele Länder haben eine Sondergenehmigung für Sportler, weil es ja deren Beruf ist. Jetzt, also es wird mehr und mehr jetzt etabliert. So, dass vorher war es ja so, dass die auch hier in Hamburg einfach nicht trainieren durften, alle zu Hause bleiben mussten. Und dann war das so.
Frozen.
Genau. Mhm. Und dann gab es verschiedene Bundesländer, die unterschiedliche Sachen nach und nach entschieden haben. Und irgendwann, Hamburg war relativ hinten dran, durften auch die Sportler zu bestimmten Zeiten ins Training, in Kraftraum zum Beispiel, in kleinen Gruppen nur oder nur zu zweit oder auch auf ihre Trainingsstätten wieder hin und wieder trainieren. Und diese Sondergenehmigung, habe ich jetzt ein bisschen das Gefühl, die werden immer weiter ausgebaut und versucht, das in irgendeiner Form zu halten, sodass der Sportler seinen Job, also trainieren, unter wirklich hohen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen durchführen kann. Also die haben immer noch die Möglichkeit, im Moment auf jeden Fall zu trainieren, aber wirklich sehr, sehr streng reglementiert, wer da sein darf, wer sich überhaupt dort bewegen darf und so weiter. Aber das ist schon was die bemerken und was sie sehr, sehr schätzen, dass sie es machen dürfen, dass es nicht selbstverständlich ist.
Merkst du, dass es Auswirkungen auf dein Job hat? Ich meine, du beschäftigst dich mit dem Inneren, mit dem Mentalen und ich meine, da liegt ja zumindest, also in unserer Welt schon ziemlich viel am Boden. Ja. Jetzt stelle ich mir vor, bei einem Sportler, der
dessen Arbeitsgrundlage ja vollständig entzogen ist.
Ja. Erstmal. Also ich fand es im März extremer, wo es dann auf einmal so schnipp, Olympische Spiele abgesagt, so, das war, und du musst noch zu Hause bleiben und so weiter, das war wirklich sehr, sehr Schock. Viel Arbeit. Ja, Schock. Mhm. Aber das ist, und jeder ist damit total unterschiedlich umgegangen, weil jeder war in einer anderen Lebenslage. Die einen haben sich gefreut, weil sie eine schwere Verletzung sowieso hatten und endlich Zeit haben, das auszukurieren. Mhm. Die anderen, also das andere Extrem, haben ihren Körper gerade noch so hinbekommen, dass der halt gut ist, in Anführungsstrichen gut ist, bis zu Olympischen Spielen. Und
für noch die, gut genug,
ja. Genau, und für die ist ein Jahr länger halt sehr schwer oder vielleicht auch gar nicht mehr umsetzbar. Und andere sind aus diesen regelmäßigen Reisen unterwegs sein und auf einmal bin ich zu Hause gar nicht damit klargekommen. Andere haben gesagt, wie schön, jetzt kann ich mein Studium vielleicht ein bisschen voranbringen. Also es war sehr unterschiedlich und so unterschiedlich war auch die Arbeit, aber jeder hatte so, musste sich erstmal neu sortieren und ich habe genug gearbeitet. Ab da bis würde ich sagen, bis zum Sommer, bis dann auch wieder ein bisschen Struktur und Normalität in vielen Bereichen mehr reingekommen ist. Und jetzt ist ja wieder eine neue Normalität und ein neues Anpassen an das, was heute Morgen und übermorgen kommen wird.
Wie hast du dich denn in dem Moment da rein, wie bist du damit umgegangen? Ich sag mal, auch mit der Bandbreite plötzlich, die du gerade beschreibst, die Extreme. Ich sag mal, es hat ja immer, du hast immer Sportler, die kommen nur noch einmal für die Olympiade in Frage. Du hast immer welche, die würden vielleicht lieber irgendwie gerade woanders sein. Aber ich sag mal, die Palette ist ja sehr viel breiter geworden.
Ja, also ich glaube,
das Wichtige. Wie hast du dich da eingependelt?
Das Wichtigste war für mich auf jeden Fall, jeden individuell zu beraten und wirklich zu gucken, es gibt keinen 0815 Weg für diese Situation. Und auch zu sagen, ich habe das ja selber auch noch nie erlebt. Ne? Also da sind wir wieder beim Anfang, dass ich keine Ahnung habe vom Segeln und dann vielleicht die Fragen stellen. Und so habe ich auch gesagt, ich kann dir auch nicht sagen, wie man am besten mit Corona und der Ungewissheit und so weiter umgeht, sondern wir können einfach nur zusammen für dich einen Weg erarbeiten, der hilfreich ist. Es gab viel Kommunikation mit Betreuern, also viele Calls, viele Zoom-Calls und so weiter. Und sich wirklich regelmäßig auszutauschen. Manchmal, ich glaube, am Anfang fanden die Sportler das manchmal ein bisschen komisch. So, warum sollen wir uns jetzt alle 2-3 Wochen hinsetzen? Und jeder sagt am Anfang, wie es ihm geht, wo er Fragen hat und so weiter. Aber jetzt, wo sie angefangen haben, wieder viel mehr miteinander auch zu interagieren, merken sie, wie das geholfen hat. Einfach gerade bei Teams zum Beispiel, dass sie sich nicht so aus den Augen verloren haben und dass sie schnell wieder da ansetzen können, wo sie aufgehört haben, ne? Und trotzdem in einer veränderten Form.
Und du für dich? Also ich sag mal, es geht ja bei in deinem Job viel immer um die anderen, also um die Hockeyspieler, um die Segler, um die und wie ging es dir? Wie hast du dich da?
Also ehrlich gesagt, für mich war das auch so, dass ich ja sehr, sehr viel unterwegs war vorher. Also
du lebst aus dem Koffer.
Ich lebte aus dem Koffer. Ich war, bevor das alles war, war ich noch in Rio und habe mir so ein bisschen, also das war ein ganz anderes Leben, als hier schon alles runtergefahren war und kam hier an und wusste gar nicht, was los ist. Ich war da noch auf dem Karneval, weil da alles erlaubt war und habe gedacht, das war so mein Traum, einmal Rio-Karneval zu erleben. Und kam dann hierher und war echt so ein bisschen geschockt. Und auch dieses nicht mehr aus dem Kofferleben ist jetzt übertrieben, aber nicht mehr so viel unterwegs sein, erstmal zu Hause sein, muss ich mich auf jeden Fall dran gewöhnen. Mhm. Also weil ich auch sehr, sehr gerne wirklich reise. Also es ist anstrengend, aber mir macht auch super viel Spaß. Und dann gab es für mich viele Sachen, die total schön waren, weil ich meinen ganzen Tag so gestalten konnte, wie ich wollte. Ich bin dann halt mittags laufen gegangen oder was auch immer dann erlaubt war und konnte einfach mal so ein bisschen was anderes machen. Ich habe sehr viel gelesen, alle Bücher, die ich mir mal besorgt habe, ob Fachbücher oder so. Dafür hatte ich einfach jetzt mal Zeit und habe einfach so ein bisschen von Montag bis Sonntag eigentlich mir das so gestaltet, wie es für mich passte und gleichzeitig, wie ich gut arbeiten kann. Es war eine andere Ebene, weil sonst war alles sehr strukturiert vorgegeben. Dann ist das Turnier, dann ist das und das und ich habe halt drumherum halt einfach immer meinen Rest organisiert und so habe ich das eher für mich selber organisieren können. Das war ganz schön. Herrlich. Also ich fand das nicht so schlimm.
Also die Strukturlosigkeit an der Stelle war nicht so?
Nee. Also ich hatte gar nicht dieses, dass ich so wirklich runtergefahren bin und nicht gearbeitet habe oder so, sondern ich habe ja weitergearbeitet, nur in einer anderen Form. Und wenn ich nicht gearbeitet habe, dann hatte ich ja genug Zeit für mich. Das war total großartig, ehrlich gesagt. Also
was machst du, wenn du nicht arbeitest?
Also ich mache wirklich sehr gerne Sport. Also ich gehe total gerne laufen. Ich wohne an der Elbe. Mhm. Das heißt, es ist für mich total schön, einfach rauszugehen und dann Sport zu machen. Und ansonsten habe ich mich handwerklich bedient. Ich war draußen in der Natur, habe bei Bekannten, die einen großen, so einen Anwesengarten, was auch immer haben, habe ich alles angepflanzt und geerntet und gemacht, was es so gab. Das war so mein Freitag- bis Sonntagsbeschäftigung fast immer. Also ich habe noch vor ein paar Wochen die letzten Tomaten geerntet, die im Gewächshaus noch gewachsen sind. So. Und die Kartoffeln vor ein paar Wochen aus der Erde geholt. Das habe ich gemacht. Das war so schön. Also das zu sehen, wie das alles wächst und sich dafür Zeit zu nehmen, jede Woche dahin zu fahren. Wir haben Spargel Feld oder so eine Parzelle, wollte ich gerade sagen, so eine Spargelreihe gemietet. Und dann sind wir immer Spargelernten gegangen. Das habe ich gemacht.
Ganz schöner Kontrast, ne? So vorher permanent, ich werde nicht sagen, auf der Flucht sein, aber on Tour sein zumindest. Also wie auch immer man das dann interpretiert. Und dann gezwungen sein, hier zu sein und zu gucken, was geht hier.
Genau, ich fand es nicht gezwungen, sondern es war wirklich, ich hatte für ganz viel Raum, was ich schon immer gedacht habe, für mich war die Idee, nach den Olympischen Spielen habe ich ja genug Zeit dafür. So. Ja. Und dann war es halt
vorher
und länger.
Bist du auch jemand, der sehr anpassungsfähig ist? Oder?
Oh, ich glaube, ich habe so viel im Kopf oder sowas, so viel, was ich gerne mache. Das ist so
Lebensdurst.
Wenn die Umstände sich ändern, dann passe ich das, was ich machen kann, einfach an. Also genug im Kopf, was ich machen möchte.
Also du machst dann quasi, oder konntest direkt da einsteigen, was du deinen Sportlern auch versuchst mitzugeben, also wie sie Selbstfürsorge und so weiter umsetzen können.
Ja.
Fiel dir leicht, weil ich kann mir das vorstellen, dass es manchmal eben einem selber dann auch schwerfällt.
Ja, das sind so Sachen, die habe ich sowieso im Kopf, die ich gerne machen möchte oder machen wollte oder jetzt halt gemacht habe und immer noch weitermachen will. Mhm. Und das hatte dann einfach viel mehr Raum. So. Und da es gibt ja so viele Sachen, wo man sagt, ach, das mache ich, wenn ich Zeit habe. So. Mhm. Und dann meine Liste ist sehr, sehr lang, was ich alles machen möchte, wenn ich mehr Zeit habe und was ich auch mache. Mhm. Aber so konnte ich es halt einfach vorziehen und eine längere Zeit machen. Und das war großartig. Also.
Gibt es eine physische Liste oder ist die mental bei dir?
Also für mich ist immer was Physisches auch mental. Also ne, wenn ich in der Erde wühle und Sachen einpflanze, hat das auch was sehr Ruhegebendes oder was sehr Erfüllendes und darum, ich kann den Kopf ja nie vom Körper abschrauben. Also.
Super spannend, was ich meinte, war eigentlich, also schreibst du tatsächlich auf und ich merke das bei mir, ich habe oft so Tage, da denke ich, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Und mir hilft das manchmal, wenn ich es tatsächlich vorher aufgeschrieben habe, so, ich, keine Ahnung, eine Self-Care-Liste, wo ich weiß, okay, da gucke ich drauf und da stehen dann 100 Sachen drauf, die mir irgendwie gut tun. Und dann ist, ach, okay, da geht's lang. Aber das, was du sagst, ist natürlich das viel Spannendere, nämlich das Innen und Außen verbinden.
Ja, also, sowas habe ich auf keinen Fall, aber das habe ich im Kopf. Das habe ich wirklich im Kopf. Ich glaube, das ist aber auch ein Teil der Ausbildung, die wir ja immer, wir machen ja viele Ausbildungen mit Psychologen. Mhm. Und da machst du halt so viel Eigenerfahrung. Und das musst du ja auch machen, damit du weißt, wo dein Wunderpunkt ist oder dein blinder Fleck, was dich schnell triggert oder was auch immer.
Was da, triggert dich denn?
Ja. Wir haben dich noch aussehen lassen.
Oh, ich glaube, ich bin total schnell ungeduldig. Also wenn irgendjemand langsam
habe ich nicht.
Sachen, oh, da, das ist sowas. Das ist, da muss ich ganz viel atmen und mich besinnen, dass der sein Tempo hat und ich habe mein Tempo. Ich mache Sachen sehr, sehr zügig und schnell fertig und Leute, die länger brauchen, um sich zu entscheiden, zum Beispiel, das ist so eine Sache, ich entscheide viel aus dem Bauch einfach, da muss ich mich dann so ein bisschen zurückziehen und...
War es schon immer so, dass du aus dem Bauch raus entschieden hast?
Ich glaube von der Tendenz auf jeden Fall. Also, ich entscheide erst aus dem Bauch und dann prüfe ich es nochmal und wenn es dann passt, dann mache ich es, aber es ist nicht so, dass ich es erst prüfe und dann meinen Bauch entscheiden lasse, ob das, was ich geprüft habe, passt. Sondern es ist eher so eine Tendenz immer aus dem Bauch und dann gucke ich, ob es irgendwas gibt, was mir einfällt, was mich daran hindern sollte. Und dann analysiere ich das kurz und wenn das nicht so ist, dann kurz. Dann wären wir wieder bei mir. Nicht so viel Zeit.
Genau. Aber dann bist du ja wirklich im richtigen Berufsfeld, wenn eben also Hochleistung dein Motor auch ist. Also Meditationslehrer wäre es jetzt im ersten Moment nicht.
Ich mache jetzt zum Beispiel viel Yoga und habe auch über eine Yoga-Ausbildung nachgedacht.
Ja.
Das ist aber für mich eher, ich finde, das gehört eigentlich dazu. Also wer Hochleistung bringen möchte oder wer ein erfülltes Leben haben möchte, glaube ich, das ist wichtig zu wissen, was einen erfüllt. Mhm. Und das muss keine Hochleistung sein, aber auch eine Idee zu haben, wie man sich selbst wieder irgendwie erdet oder wie man sich selbst wieder etwas Gutes tun kann. Also das gehört für mich schon dazu. Also ich habe nie Sportpsychologie machen wollen, weil ich mit Hochleistungssportlern unbedingt arbeiten wollte, sondern eher in dem Sportbereich, was mich halt immer sehr, sehr interessiert hat. Also ich hatte heute ein Gespräch mit jemandem, die Musikerin und Musiker coacht und auch dieses On-Point, 5 Minuten Vorspiel und das entscheidet dann, ob du die nächsten Jahre irgendwo angestellt wirst oder nicht. Das finde ich ja total spannend, so in so einer kurzen Zeit das, was man über mehrere Jahre oder Jahrzehnte sich angeeignet hat, abzurufen oder abrufen zu können. Das finde ich total spannend.
Also an der Stelle hast du ja viel Geduld.
Ja, das stimmt. Das ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Nee, aber in der Zeit das abzurufen, das ist halt wirklich ein ganz kleiner Bereich, ja.
Aber das zeichnet doch den Hochleistungssportler
auf jeden Fall aus, dass, ne? Dass der lange Zeit sich vorbereitet. Ja. Für die anderen finde ich das ja auch total okay.
Bei mir ist das nur ein bisschen schwieriger. Ach so, okay. Aber du weißt, wie es geht.
Ja, ich weiß, wie es geht, aber ja, ich habe manchmal nicht so viel Geduld. Ja. Das ist eher bei mir so.
Naja, und du hast ja nicht nur Geduld, sondern auch Erfahrung. Und du kannst ja offensichtlich den sehr unterschiedlichen Sportlern auch den Raum geben, weil die gehen ihren Weg ja mit Sicherheit alle, wie du schon sagtest, so unterschiedlich, wer braucht da was, um dann nachher wirklich die Chance zu haben, also eine Medaille oder was auch immer, weil du arbeitest am Olympiastützpunkt. Das heißt, du bist jetzt nicht an irgendwelchen Drittliga-Sportlern.
Würde ich aber auch machen. Also ich betreue auch eine 10-Jährige, die gerade sich entscheiden muss, ob sie überhaupt Leistungssport weitermachen möchte oder die genervt ist von ihren Eltern oder auch jemand, der seinen ersten Triathlon machen möchte und 50 Jahre alt ist und nebenbei noch arbeitet. Ne? Also betreue ich auch. Und ich glaube, ich denke eher so, dass jeder Mensch so seine Ressourcen in sich drin trägt und dass jeder einfach Zeit braucht, wenn es in schwierigen Situationen, wenn er keinen Zugriff dafür hat. Und es geht ja eher, den dann zu begleiten, da wieder ranzukommen an seine Ressourcen und an seine Bereiche, um dann bestimmte Sachen für sich vielleicht auflösen zu können und dann in eine Richtung zu gehen, in die er gehen möchte. Und da braucht jeder seine Zeit, ja.
Und bei der 10-Jährigen, ist das Mädel zu dir gekommen oder die Eltern?
Natürlich schreiben immer erst die Eltern. Also wenn eine 10-Jährige selten eine E-Mail schreibt und es muss ja immer alles, was bis 18 ist, mit den Eltern abgesprochen sein. Mhm. Und dann muss man gucken, ob das passt, ne? Also ob ich die überhaupt beraten sollte oder ob ich eher mit den Eltern arbeiten sollte oder mit beiden. Aber es gibt schon Sportler, so Turner zum Beispiel, bei denen ist ja, also deren Karriere ist ja nicht lang, ne? Mhm. Sondern die fangen früh an und hören halt auch früh auf. Und da gibt es schon welche, die früh so eine Unterstützung haben möchten.
Was ja auch sehr sinnvoll wahrscheinlich ist, ne? Also da haben wir auch vorher darüber gesprochen, also was das für eine Herausforderung ist für junge Mädchen, sich für den Hochleistungssport Turnen oder Ballett. Ja. Also Ballett ist ja wahrscheinlich nochmal anders, weil du ja länger Ballerina sein kannst als Kunstturnerin. Ja.
Weil du dich dann auch für etwas entscheidest und dann ist deine Karriere, ne, als Frau dann auch zu Ende und in der Zeit kannst du halt zum Beispiel nicht Mutter werden oder so. Ne? Also das ist schon gerade in diesen Bereichen, wenn du einmal im Ballett aussetzt, das wird ein bisschen schwer. Also die meisten kommen ja nicht mehr zurück, also das funktioniert gar nicht. Ja.
Das heißt, du entscheidest dich beim Ballett eigentlich dann für Tänzerin sein und gegen eigene Kinder und Familie?
Ja, also in anderen Sportarten ist es ja schon möglich, dass die Mutter werden und dann ihren Sport noch weitermachen oder ihren Beruf dann weitermachen. Und es ist bei solchen Sportarten relativ selten. Also ich müsste natürlich, um das hundertprozentig sagen zu können, nochmal bestimmt recherchieren, aber ich habe es noch nie erlebt. Ja. Ne, also weil dein Körper ist so doll dein Kapital, dass wenn du schwanger wirst als Balletttänzerin, da wieder zurückzukommen, da wirst du ja auch angestellt für ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre und dann müsstest du wieder komplett in diese ganzen Castings wieder zurück, dich wieder ranarbeiten und dann in der Zeit ist schon zu viel meistens passiert, dass du wieder zurückkommen kannst.
Also schon.
Und der Körper hält das ja auch nicht lange durch, ne? Also das ist nicht wie im Segel, ne? Also das halte ich nicht davon ab, dass du.
Nö, da kann ich noch mit.
Ja, ne? Also es ist ja wirklich so. Mhm. Und rein theoretisch könntest du beim Segeln, wenn du das weitermachen möchtest als Profi, gehst du dann auf größere Schiffe, Boote, ne? Und machst es einfach weiter und machst dann die Volvo Races oder wie heißen diese ganzen Sachen? Ocean Races da einfach weiter. Mhm. Das geht da nicht.
Du hast eben das Handwerk angesprochen. Ich nehme kurz das Stichwort und sage, dass das, was hier im Hintergrund bohrt, sind tatsächlich die Nachbarn, die sich irgendwie gerade an der Wand vergehen. Hoffentlich nicht bis hier durch. Also für den Fall, dass man das zwischendurch hört. Ja.
Das Thema Frauen im Hochleistungssport, das hatten wir auch im Vorfeld, was ich wirklich total spannend fand, weil ich ganz viele Sachen gar nicht wusste.
Ja.
Also es gibt, weil ich kam ursprünglich darüber, dass wir bei den Wellenbrecherinnen, hatte ich mir vorher Gedanken gemacht, wie geht denn das, wenn da vier Frauen 42 Tage zusammen über den Ozean.
Und danke, ich hatte das auch schon so. Wollen wir nicht da einfach mal, weil die haben wir nun hier gehabt und einige von unseren Zuhörern haben da vielleicht reingehört. Und es wäre so spannend zu sehen, wo kamen die her, wo wollten die hin, wie hält man das Team zusammen?
Okay, das können wir jetzt gleich machen. Genau, ich war jetzt eher bei dieser Frage mit vier Frauen über so einen langen Zeitraum in so einem Ausnahmezustand. Mhm. Da haben doch dann mindestens zwei dauernd ihre Regel oder Kopfschmerzen oder irgendwas. Ja. Also Thema Frauenkörper, Männerkörper im Hochleistungssport, da sind echt Unterschiede und es ist zum Teil total unfair, weil da haben wir vorher drüber gesprochen. Ja. Es gibt manche Sportarten, da kann man seine Weltranglistenpunkte einfrieren, wenn man sich entscheidet, während dieser ja doch relativ kurzen Sportzeit oder Hochleistungssportzeit ein Kind zu kriegen und in anderen Sportarten bist du raus.
Ja, genau. Aha. Hattest du nochmal nachgeguckt beim Tennis?
Nee.
Ah, okay. Also ich müsste da auch nochmal nachgucken, aber da gab es halt verschiedene Tennisspielerinnen, die sich dann zusammengetan haben, um diese Regel zu verändern, weil du sonst wirklich deine Weltranglistenpunkte verlierst. Also ich kenne mich ja nicht in jeder Sportart aus, aber in einigen Sportarten ist es so, wenn du eine Verletzung hast über einen bestimmten Zeitraum, dann setzt du sozusagen einfach aus und dann sagen die, okay, es wird eingefroren und kommst dann und dann wieder. Oder du verletzt dich am besten in der Zeit, wo sowieso keine Turniere stattfinden. Mhm. Und dann, ne, passiert dir auch nichts.
Also aber, eine Schwangerschaft ist eine Verletzung?
Ja, und das wird halt unterschiedlich gehandhabt. Eine Schwangerschaft ist nicht immer eine Verletzung, ne? Also bezogen auf diese Punkte, sondern dann bist du halt einfach, als hättest du gesagt, ich fahre jetzt halt mal anderthalb Jahre in Urlaub und spiele halt einfach nicht und verlierst dann in der Zeit deine Weltranglistenpunkte. Und dass das anders gewertet wird, oder dafür setzen sich halt Frauen ein, dass es anders gewertet wird, dass du halt sagen kannst, okay, ne, das ist wie Elternzeit und da wird es alles eingefroren und dann komme ich halt dann und dann in die Saison wieder zurück und starte halt von dem, was ich gemacht habe. Und das ist sehr, sehr unterschiedlich in den Sportarten.
Ja. Und wo ist es am ungerechtesten?
Also, was ich weiß, ist im Moment immer noch sehr ungerecht im Beachvolleyball. Das ist halt so, dass du die Punkte verlierst und dann halt dann
fängst du wieder von vorne an.
Ja, nicht ganz von vorne, aber ne, dann zählen halt die letzten so und so viele Turniere. Das muss man ja dann immer alles genau ausrechnen. Und ich hatte das so verstanden, dass sie im Tennis dafür gesorgt haben, dass es nicht mehr so ist, sondern dass du dann wirklich da einfach da weitermachen kannst, wo du vor der Schwangerschaft aufgehört hast.
So. Wahnsinn. Umso beachtlicher, genau. Also dass eben auch so Laura Ludwig und Kira Walkenhorst da einfach gesagt haben, nö, ich kriege jetzt doch ein Kind. Oder in dem Fall ja sogar, in dem anderen Fall ja sogar drei.
Ja, genau.
Und haben sich da ja zumindest Laura Ludwig wieder vollständig nach oben gearbeitet.
Ne? Und die hat aber in der Qualifikation wieder unten angefangen bei den Turnieren. Ne? Also hörst auf, bist Weltmeisterin und fängst dann bei den Turnieren, bei der Qualifikation an. Und dann muss man sich das vorstellen, dann fährst du nach China oder nach Südamerika oder nach wo auch immer und gehst in die Qualifikation. Das heißt, wenn du die Qualifikation nicht überstehst, kannst du halt nach einem Tag wieder nach Hause fahren. Also damit du ins Hauptfeld, wo du wirklich Punkte sammeln kannst, überhaupt hinkommen kannst, musst du halt erstmal in die Qualifikation. Mhm. Und das ist natürlich eine Sache, die sehr, sehr schwierig ist und sehr ungerecht.
Ja, also das wird wenig benannt, oder?
Ja, ich glaube, ne, da geht es ja darum, dass die Spielerinnen selber sich dann zusammentun müssen und dann was an dieser Regel ändern, weil die oben sitzen, sind meistens keine Frauen. Die solche Regeln dann bestimmen oder sich darüber Gedanken machen. Ne? Und das ist das Gleiche wie bei den Tennisspielerinnen. Also ich suche den Artikel gerne raus oder man könnte da gerne gucken, aber soweit ich weiß, haben die was erreicht.
Ah, okay, das ist spannend. Okay, aber wir waren jetzt noch auch bei dem, was du gesagt hast. Ja, na, oder bei diesem, was passiert, also Frauen sind natürlich, Männer sind auch über Hormone gesteuert, das ist auch keine Frage.
Ich wollte gerade sagen, ich hänge auch so ein bisschen, also ich weiß, worauf du hinaus willst, nochmal auf die Wellenbrecherin und wie läuft das da, aber ich denke gerade für Männer ist ja, ich sag mal, für uns Frauen ist die Geburt körperlich natürlich nochmal was anderes, aber für Männer ist das auch mental big thing. Ja, da geht es ja um ganz andere Sachen, die da irgendwie passieren.
Ja.
Könnte man auch so argumentieren und sagen, ja, da hat jeder irgendwie sein Päckchen zu tragen. Ja. Aber bei den Frauen ist es natürlich körperlich nochmal ein anderer Ritt im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
Cisa, erzähl nochmal weiter.
Naja, würde mich interessieren, wie viel Wert oder wie viel Raum das auch in deiner Arbeit hat, dass Frauen, die im Hochleistungssport sind, dass die ein anderes, weiß ich nicht, ob es ein anderes Empfinden ist, aber wird darauf Rücksicht genommen, dass Frauen und Männer unterschiedlich sind?
Mhm.
Abgesehen von Zyklus und all diesen ganzen Sachen. Oder versuchen wir eigentlich als Frauen im Hochleistungssport genauso zu funktionieren wie ein Mann?
Ich glaube, es ist immer sehr spannend, wenn verglichen wird, so die Frauenmannschaft XY müsste eigentlich genauso gut sein wie die Männermannschaft und die müssten das doch genauso gut machen. Gleichzeitig sind doch Frauen ganz anders. Ich glaube, man muss auf diese Unterschiedlichkeiten eingehen und gleichzeitig gucken, dass Hochleistungssport insgesamt ja keinen großen Unterschied macht, ob du jetzt ein Mann oder eine Frau bist, also es gegen die gleichen Regeln. Es wird ein bisschen angepasst, das Netz im Beachvolleyball ist ein bisschen niedriger. So. Das Feld ist genauso groß, der Ball ist genauso schwer oder leicht. Ne? Also wird einfach ein bisschen angepasst. Aber ich würde sagen, bei mir in der Beratung, umso älter die Athletinnen werden, umso mehr wird halt der Teil von Familienplanung, wie passt so meine weibliche Rolle, die ich erfüllen möchte, vielleicht während des Sports oder nach dem Sport, die wird dann halt meistens größer, umso älter die Athletinnen werden. Mhm. So würde ich das, glaube ich, eher sagen. Na, also, wie passt meine individuelle Planung in die Planung der anderen? Und die meisten sage ich nicht immer, wenn wir bei mentalen sind. Die meisten Männer versuchen das irgendwie herumzuplanen. Ne? Aber wenn die Vater werden möchten, dann werden die auch nicht zu jedem Turnier mehr mitfahren. Oder dann werden die auch versuchen, das zu organisieren, dass die Familie mitkommen können oder sowas. Ne? Also da versuchen die auch großen Wert drauf zu legen, dass sie Familienleben irgendwie vereinen können. Ist aber halt immer noch was anderes für eine Mutter als für einen Vater einfach. In welcher Form sie und er physisch da sein müssen einfach. Mhm. Ja.
Und das findet eben in den Jahren statt, oder da ist die Chance am größten,
ja.
Nachwuchs zu bekommen.
Genau.
Klingt jetzt so wie aus dem Tierreich, Familien zu gründen.
Ja.
In denen sie eben auch ihre größte sportliche Leistung ja abrufen können. Ja. Also das ist gar nicht so einfach. Nee. Also hast du das viel als Thema oder bringe ich das jetzt nur rein, weil ich es spannend finde?
Es kommt immer mehr, würde ich sagen. Also weil diese Auseinandersetzung immer mehr wird. Oder vielleicht, weil ich älter werde und damit die Athleten, die ich begleite, auch älter. Es ist auf jeden Fall immer wieder Thema. Mhm. Ja. Und auch jetzt bei der Verschiebung der Spiele war es auf jeden Fall Thema zu sagen, damit verschiebe ich den Wunsch, eine Familie zu gründen, mindestens um ein Jahr. Also was überhaupt passiert, weiß man ja nicht. Aber na, ich muss es dann einfach verschieben. Oder halt auch nicht und sage, ich möchte es nicht mehr verschieben. Ich habe mich dafür schon entschieden. Und damit beende ich meine Karriere vielleicht auch.
Ach so, das war dann auch ein Beschleuniger manchmal.
Ja. Oder es gibt ja auch Athleten oder Trainer oder Betreuer oder Spieler, die einfach zum Beispiel gar nicht dort leben, wo sie eigentlich zu Hause sind. Das heißt, sie sind halt einfach bis zu den Olympischen Spielen, haben sie gesagt, oder bis September, dass sie zu Hause sind. Ich habe jetzt einen Trainer, an den ich denke, der ist halt Vater geworden. Und das war, man kann ja nicht alles planen, aber das Kind ist jetzt halt gekommen. Das war halt klar so. Er hat sich total gefreut, dass es halt nach den Olympischen Spielen, zumindest nach dem Stichtag so ist. Und der wird jetzt nicht wieder hierher zurückkommen nach Deutschland, sondern der bleibt halt in England. So. Kommt nicht mehr zurück. Mhm. Und damit wird er nicht mehr hier arbeiten, weil er gesagt hat, das möchte er nicht.
Hat das Kind für ihn entschieden.
Genau. Und das hätte natürlich alles so in Anführungsstrichen perfekt gepasst bis zu den Olympischen Spielen und dann umzuziehen und wieder nach Hause zu gehen und dann halt einfach was anderes zu machen.
Mhm. Haben denn alle Hochleistungssportlerinnen ihre Regeln?
Nein. Also ich glaube, ein Trainer hat das mal ganz spannend gesagt, das verändert ja so sehr den Körper einfach, also häufig hormonell, das müssen die Ärzte dann genau erklären, aber gerade auch durch den geringen Fettgehalt, dass die Periode halt nicht so regelmäßig ist und oder auch durch alles, was so mit Stress verbunden ist, also Reisen und hohe Belastung. Und teilweise, gerade bei Ausdauersportarten oder auch Personen, die wirklich sehr geringen Fettanteil haben, dass die einfach auch für mehrere Jahre aussetzt.
Also geht ja dann in Richtung, was Magersüchtige.
Ja,
also wir müssen es jetzt nicht
furchtbar
vertiefen, aber ich finde es mal relevant, weil das eben alles nie benannt wird.
Ja, also es kann passieren und das ist natürlich auch jeder anders, aber Unregelmäßigkeiten in der Periode, gerade bei hohen Belastungen, das ist auch auf jeden Fall immer wieder mal ein Thema.
Gut, das ist jetzt durch die Bank.
Ja.
Dafür muss man kein Sportler sein.
Nee.
Glaube ich.
Das stimmt.
Aber finde ich schon.
Aber es ist schon so, ne? Also wenn bestimmte Trainingsbelastungen sehr hoch sind, dass es dann eher so ist, dass die mal aussetzt, die Periode, oder
auch ausgesetzt wird. Also ist das auch was Frauen im Hochleistungssport in Kauf nehmen, in Anführungszeichen, mit sich selber machen, damit, also ich sag mal, wenn ich meine Regel habe, dann sind zumindest mal irgendwie ein paar Tage so, dass ich sage, da habe ich jetzt keinen Bock laufen zu gehen oder fühle mich einfach nicht nach dem Sport, bei dem ich normalerweise im Alltag machen würde, in Anführungszeichen. Wenn ich das jetzt als Hochleistungssportler hätte, wäre der Ausfall aufs Jahr gerechnet schon immens.
Ja, also es ist spannend, es gibt beides. Ne? Es gibt dieses, wenn ich meine Periode habe, dann bin ich in diesem Bereich im unteren Rücken halt zum Beispiel vielleicht nicht ganz so stabil oder da verändert sich ja einfach durch die Hormone einfach was in der Stabilität und Festigkeit der ganzen Bänderstrukturen und so weiter. Ja. Das heißt, einige machen dann einfach mehr, damit sie weiter trainieren können. Und es gibt aber auch, das ist jetzt aber höchst wissenschaftlich, es gibt auch Trainingspläne, gerade Kraftpläne, die nach dem Zyklus angepasst werden.
Mhm.
Das heißt, es gibt bestimmte Bereiche des Zyklus, wo du viel leistungsfähiger bist als in den Tagen davor und danach. Und dann passen sie halt das sogar an und
um Eisprung dran rum oder wann ist das? Also ich kenne mich da null aus, deswegen frage ich einfach mal ganz naiv.
Ich habe keine Ahnung, wann das ist. Also das musst du dann auch wirklich alles mit Kalender und so timen, aber du kannst sozusagen deine Leistungsfähigkeit durch den Zyklus auch sogar erhöhen.
Also allein durch die Kenntnis.
Durch die Kenntnis, ne? Plus
dass du weißt, Tag, wann du wo stehst, ja. Und dann darauf oder damit zu arbeiten, finde ich geschickt.
Interesting.
Also das ist der Riesenvorteil gegenüber Männern. Ne? Das ist wirklich in diesen Tagen, also ich weiß nicht, wie viele es sind, aber du kannst besonders dein Athletik- und Krafttraining dann so planen, dass du in den wie viele Tage auch immer, dass uns wirklich das anpasst und dann lass uns noch mal einen Sprung machen kannst.
Ist der Leistungssport sehr, ich sag mal, ich höre mal Männer, Frauen, ist das sehr konkurrenzbehaftet, also unter Männern und Frauen? Weil eigentlich ist es ja, wir können es ja eine ja nicht mit dem anderen vergleichen. Also wenn ich jetzt an Segelsport denke zum Beispiel, ja klar, kannst du jetzt eine Schiffsklasse, eine Bootsklasse nehmen, die gefälliger und leichter ist, wo es mehr um Geschicklichkeit geht. Ja, die ist dann vielleicht eher was für Frauen. Aber grundsätzlich geht es im Segelsport viel um Kraft, auch Taktik und so weiter. Wie ist da so das Verhältnis?
Also so eine Konkurrenz zwischen Männern und Frauen habe ich echt seit nicht so richtig erlebt. Das ist eigentlich eher spannend, dass sie sich gegenseitig beobachten und schauen, was fällt Männern leichter, was fällt Frauen leichter und wie kann man von dem anderen eher so ein bisschen was sich abgucken. Ne? Also wenn du nicht so viel Kraft hast, musst du halt dann vielleicht die Technik noch mal feiner machen oder geschickter Sachen einsetzen, wenn du vielleicht mehr Kraft oder andere Hebel hast als Mann. Gucken die Frauen auch dort noch mal hin und sagen, okay, vielleicht kann ich mein Training daran anpassen, dass ich auch in diese Richtung das machen kann. Oder die Technik, die eher ein Mann anwendet, vielleicht auf den Frauenkörper übertragen und nicht einfach immer sagen, ach, als Frau werde ich das nicht machen können, weil es nicht geht. Also die gucken eher, die schielen eher mal auf das andere Geschlecht und gucken, was sie rübernehmen können.
Mhm. Ja, schön, ne? Ja.
Also immer mit dem, was ist gut daran und was können wir Positives in Anführungszeichen nehmen.
Ja, und was kann man einfach wirklich transformieren und dann gut anwenden und damit wiederum einen Vorteil haben gegenüber dem anderen, also dem gleichen Geschlecht, was nur bei seinem eigenen Geschlecht bleibt und nicht einfach auch mal rüberschielt.
Hast du den Sport als Leistungssport selber mal gemacht?
Ja, aber nicht in so einer hohen Klasse.
Okay,
genau, was ich habe Leichtathletik gemacht, früher Siebenkampf. Genau, aber nicht so hochklassig. Ich war bei den deutschen Meisterschaften und...
Ja, ist schon, also... Genau.
Ich war da nicht.
Ist jetzt, ich wollte gerade sagen, nicht im Schulturnverein.
Genau, bei den Bundesjugendspielen war ich da. Ja. Genau, das habe ich gemacht.
Okay, und dann aber aufgehört, weil...
Ja, weil...
Keine Lust, kein Support, kein...
Ich habe ja dann im Studium, als ich nach Göttingen gegangen bin, habe ich ja im Wintersemester Sport angefangen zu studieren und im Sommersemester dann Psychologie dazu genommen. Und dann waren es einfach zwei Studiengänge und das
reicht
ging nicht zu vereinen. Also, und es war mir immer klar, dass ich jetzt nicht zu Olympischen Spielen komme oder so. Und es war total schön, als ich hier in Hamburg trainiert habe. Wir hatten eine ganz tolle Trainingsgruppe, es hat mir super viel Spaß gemacht auch einfach. Und das, die konnte ich ja, also ich bin am Anfang noch immer Donnerstagabend so zurückgefahren aus Göttingen, dass ich Donnerstag und Freitag noch zum Training gehen konnte. Aber das hält man nicht so richtig lange durch, dass man dann irgendwie immer Freitag frei macht in der Uni und guckt, dass man alles in 4 Tage packt und am Wochenende wieder nach Göttingen fährt. Das habe ich einfach nicht mehr geschafft. Aber es war total okay. Also das war...
Was war denn der Impuls? Du sagtest gerade, du hast angefangen mit Sport und hast dann Psychologie dazugenommen.
Ja.
Was ist da passiert, dass du gesagt hast, ach, das ist noch...
Ach so, nee, ich wollte das schon immer
beides. Das war schon Plan?
Genau, das war mein grober Plan, dass ich gerne schon beides machen wollte.
Ja. Genau. Sternzeichen Löwe?
Ja.
Ja, guck mal.
Du bist so cool.
Ja, mittlerweile habe ich da einen Run.
Ist so einfach zu durchschauen. Nee, das war mein Plan.
Lustig, ja.
Und es ist ganz einfach, ich brauchte eine Uni, die... Das eine als Magisterstudiengang anbietet und das andere als Diplomstudiengang, weil man keine zwei Diplomstudiengänge machen kann.
Mhm.
Und dann war das so der grobe Plan und die ZVS hat ja gelost und dann ging es dann nach Göttingen.
Okay. Müssen wir was lösen kurz? Was Technisches?
Nee, mach du mal ganz normal weiter. Ich überlege mal kurz.
Achso, überleg mal kurz. Wie ist das denn? Hast du das Gefühl oder würdest du aus deiner Erfahrung sagen, dass Sportler, die sich für den großen Wettkampf entscheiden, haben die eine andere Psyche? Also man muss ja schon ein besonderes inneres, also eine innere, weiß ich nicht, alles Mögliche haben. Sicherheit, Resilienz. Also du weißt, was die alles so haben müssen. Aber es wird Leute geben, die oder Kinder auch geben oder Jugendliche, die ein sportliches Talent haben, die das aber nie so weit aus anderen Gründen.
Ja. Man sagt ja immer, Fleiß schlägt Talent zum Schluss.
Nochmal was?
Fleiß schlägt Talent am Ende. Ne? Also wer nur talentiert ist, wird es nicht so weit bringen, wenn er nicht gleichzeitig fleißig ist.
Ja.
Ich glaube, das ist ja immer so ein bisschen, die Persönlichkeitspsychologen sagen, du bist das, was du halt bist und damit kommst du auf die Welt. Die Sozialpsychologen sagen, du bist das, was dein System und alles drumherum zulässt, was du sein darfst. Ich glaube, es ist immer eine Mischung.
Ja.
Wenn jemand etwas findet, also eine Sportart findet, die ihn erfüllt und die wirklich Spaß macht bis zum gewissen Alter, das ist halt unterschiedlich. Ich würde jetzt mal sagen, durchschnittlich vielleicht 18 oder so, also im Durchschnitt auch unterschiedliche Sportarten da. Und dann entweder den Ehrgeiz entwickelt oder den Ehrgeiz oder diese Idee mitbringt, über seine Grenzen hinausgehen zu wollen und dass ihm das auch Spaß bringt und dass er damit umgehen lernt oder das vielleicht sogar gut findet, zu verzichten, in Anführungsstrichen. Oder dass es vielleicht gar kein Verzicht für ihn ist, weil das die größte Erfüllung ist, jeden Tag, zweimal am Tag zu trainieren und hinauszugehen in die weite Welt und sich dort mit anderen zu messen. Dann, glaube ich, ist es was man teilweise mitbringen dürfte, aber man kann das auch wirklich entwickeln. So. Also ich glaube, das ist ja dann diese Persönlichkeitsentwicklung, die man den Menschen zugutekommen lassen darf, dass da einfach ein großer Bereich ist, den du entwickeln kannst. Und ich gehe immer davon aus, dass es so ein Sportler-Ich gibt und ein Ich drumherum und dass die sich auch überschneiden.
Im besten Fall.
Ja.
Dass die miteinander kommunizieren.
Ne? Also dass sie sich auf jeden Fall überschneiden, aber dass man auf jeden Fall diese Idee hat, dass man das trennen darf. Also dass man das, was man, keine Ahnung, 6 Stunden am Tag oder 4 Stunden am Tag macht, nicht die ganze Zeit auch machen muss und gleichzeitig gibt es bestimmte Bereiche, die sich halt gut überschneiden. Aber es ist immer entwickelbar, das ist total wichtig, finde ich, dass man nicht sagt, du musst das und das mitbringen, sonst funktioniert das nicht, sondern dass es entwickelbar ist und dass man sich dafür entscheiden kann. Und einer muss an den Schrauben drehen und der andere halt eher an den anderen. Ne?
Und das ist ein Teil deines Jobs, natürlich zu gucken, an welcher Schraube.
Ja, und ob ich das überhaupt möchte, ne? Also ich finde, das ist immer das Wichtigste.
Du oder der Sportler?
Nee, der Sportler, der das möchte. Also ich natürlich auch, aber ich sage immer, ich werde nicht dafür bezahlt, dass jemand zu Olympischen Spielen fährt, sondern ich werde dafür bezahlt, dass ich den begleite, ein erfülltes Leben zu führen. Und das kann auch sein, dass der
das Richtige zu entscheiden für sich.
Corona hat mir die Augen geöffnet, ich will das gar nicht mehr machen, dieses jeden Tag, zweimal am Tag trainieren und meine Freundin nicht sehen. So. Und dann begleite ich halt
das Ende der Karriere. Hast du das erlebt, teilweise jemanden, der da so einen maximalen Shift hatte von irgendwie, ich habe 7 Tage die Woche 3-mal täglich trainiert und dann zack, gar nichts mehr?
Ja. Ja. Und das fällt, oder ist der Person zum Beispiel total schwer gefallen, weil sie sehr gut ist in ihrem Sport. Und alle, wenn man in etwas gut ist, dann wird viel an einem gezogen und viele wollen einen überreden und so weiter. Und darum, da sind wir wieder bei der Schweiz. Also da ich bin dann für den Athleten, wenn ich den Athleten begleite, dann bin ich dafür nicht zuständig, dass der den Sport weitermacht, sondern dass er das macht, was er braucht. So. Und dann, wenn die Person das entscheidet, dann begleite ich das. Oder wenn sie es nicht weiß, dann arbeiten wir ja an der Ambivalenz, dass die Person gerade nicht weiß, ob sie das weitermachen möchte oder nicht.
Was ist denn so dein Cesar, du brauchst nicht mit den Fingern so nervös. Wir haben ein bisschen technischen Issue heute, aber wir lösen das dann, wenn wir soweit sind.
Du machst
das. Tatsächlich setze ich mich dann rüber zu dir auf die Bank, weil ein Mikro hier ein bisschen low in battery ist.
Ja.
Jetzt habe ich meine Frage verloren. Kommt gleich wieder.
Machen wir es. Wir nehmen einen Schluck von dem Beauty-Tee.
Ja, abgelenkt durch das Mikrofon hier, durch das Blinkende. Dein Werkzeugkoffer. Mhm. Also wir hatten ja vorhin kurz über die Ruderinnen gesprochen und du hattest jetzt eben erwähnt, dass du du arbeitest dann mit der Ambivalenz oder also du guckst natürlich immer, was ist Thema, was liegt oben auf. Gibt es so Tools, Werkzeuge, die du gerne benutzt, die du viel benutzt, die du als Einstieg nutzt in Teams oder in Einzelpersonen? Oder was sind so die Felder und Tools, Werkzeuge, mit denen du arbeitest?
Oh, das ist echt relativ komplex und das ist halt spannend, weil ich mich mit einer Kollegin, die auch Sportpsychologin ist, darüber ausgetauscht habe. Ich glaube, das Wichtigste ist, bevor man Tools benutzt, ist so diese Sicht, wie man den Mensch sieht. Und ich persönlich habe die systemische Therapieausbildung gemacht und ich glaube, es ist eine Art, wie du halt den Menschen siehst, dass du ihn begleitest, dass du nicht von oben guckst, sondern auf Augenhöhe. Ressourcenorientierter, eher als defizitorientierter.
Magst du das einmal noch erklären, was daran dann systemisch ist? Weil das kann jetzt vielleicht nicht jeder.
Ja, also ich glaube, dass der Unterschied ist, in anderen Richtungen geht es eher darum, dass der Therapeut eine Idee hat, was dem Menschen genau gut tun würde und dass er eher guckt, was kann er nicht. Mhm. Und in der systemischen Sicht geht es eher darum, dass mir klar ist, dass du schon weißt, was du machen möchtest, aber da vielleicht gerade nicht rankommst. Das heißt, ich stehe eher daneben und sage nicht, das und das sind jetzt die Tipps und Tricks und ganz einfach, sondern begleite das auf Augenhöhe und gebe halt keine Anweisungen, was zu tun ist. Mhm. So. Und ich habe, glaube ich, nicht so die Art, wie ich arbeite. Ich habe bestimmte Sachen, die ich gerne nutze. Also ich habe die Hypnoseausbildung gemacht, das heißt, ich arbeite gerne in dem Bereich, arbeite viel mit imaginativen Techniken insgesamt, Impact-Techniken, aber auch Teilen aus der Verhaltenstherapie.
Magst du mal ein Beispiel geben? Also zum Beispiel für eine Hypnose.
Hey, ich fühle mich die ganze Zeit schon so komisch.
Genau. Also Hypnose ist ja eine Sache, wo man mit dem Unterbewussten arbeitet, ohne dass wir so sitzen wie hier und dass wir uns unterhalten. Das heißt, man geht raus aus diesem kognitiven Reden, 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 sondern geht mehr in diese eigene Erfahrung und arbeitet mit dem Unterbewussten und würde dann den Klienten mit dem zu den anleitenden Trance zu gehen. Das ist ja so eine Mischung zwischen Schlafen und Wachsein. Wichtig ist, man hypnotisiert ihn nicht oder sie, sondern man begleitet einfach jemanden, der nach und nach einfach in so einen Spannungszustand geht. Und dann wirklich nochmal mehr mit Bildern zu arbeiten, mit Sachen, die belasten.
Kann man auch Bilder auflösen.
Dann, genau. Ne? Bilder auflösen dann in der Trance.
Also sag mal ein Beispiel für, also weil ich habe eine Idee über Hypnose, aber ich finde es natürlich im Sport gerade ganz spannend. Ja. Also was für ein Thema löst du auf? Oder was?
Zum Beispiel Ängste. Also Angst vor dem Start beim
100-Meter-Lauf.
Und dann würde man gucken, ne, wie nicht sagen, okay, das ist die Angst und so sieht sie aus und darüber redet man, sondern man würde dann in Trance sagen, ne, dass der anfängt, die Angst zu beschreiben. Was kann er wirklich in diesem Zustand sehen? Ist das eine Person? Mhm. Ist das ein Bild? Ist das ein Gegenstand? Wo im Körper spürt er oder sie das? Und würde dann in dem Bereich einfach arbeiten. Also mit Bildern und im Unterbewusstsein dort Sachen auflösen, an die man so einfach nicht rankommt, wenn man so klassisch, wie wir jetzt hier sitzen, einfach drüber spricht.
Und visualisieren ist ja, da steigst du weniger ab ins Unterbewusstsein oder ist das, gehst du wieder auf die gleiche Ebene?
Also visualisieren würde ich dann nochmal unterscheiden. Also ich kann Bewegungen visualisieren bei den Sportlern. Also das heißt, ich stelle mir immer wieder die gleiche Bewegung vor oder verändere Bewegung auch halt nicht nur aktiv, indem ich sie tue, sondern in meinem Kopf. Und das kann ich natürlich auch in einer Trance, in einer Hypnose machen. Mhm. Aber ich kann sozusagen das auch in einem entspannten Zustand machen, wo ich nicht ganz so... Also ich finde das immer gut zu vergleichen mit so einer Treppe. Also wie tief gehe ich runter so? Und bei der Visualisierung klassisch müsste ich jetzt nicht so weit runtergehen wie bei einer Trance. So würde ich das eigentlich beschreiben. Mhm. Genau. Und da jeder Mensch anders ist, also ich habe es damals so gelernt, dass 25% der Bevölkerung da einen ganz guten Zugriff, also sehr guten Zugriff haben zu sowas wie Hypnose und Trance, 50% einen guten Zugriff haben und für 25% ist es halt total schwierig, da einen Zugriff zu bekommen. Das heißt, die Technik ist dann für die eher schwieriger so und dann würde ich ja keinen zwingen, Hypnose zu machen.
Ich bin Fische, ich klebe sofort mit drin. Ein offenes Buch, zack, funktioniert. Hypnose auch schon mehrfach gemacht, klung weg. Aber spannend. Und am Ende ein Tool bleibt ein Tool bleibt ein Tool. Genau. Also immer zu gucken, wer ist derjenige und, ja, und was braucht, genau, der Mensch oder die Psyche oder
ja. Ja, also für mich ist 80% diese Beziehungsarbeit, also dass das wirklich passt. Also wenn ich an doofen Themen arbeiten möchte, die ein Trainer das mal ganz gut beschrieben, so die Hose runterlassen und wirklich sich da so ein bisschen nackig machen und sagen, ey, das ist wirklich das Thema. Mhm. Dafür brauche ich halt eine wirklich tragbare Beziehung, mhm, Arbeitsbeziehung. Und das sind, finde ich, 80% unserer Arbeit ist, das aufzubauen und zu halten und zu gucken, was derjenige an dem Tag, wo er da ist, wirklich braucht und was wichtig ist. Also ich hatte eine Klientin, der es total wichtig war, dass es zu 100% so ist, dass alles, was sie sagt, in diesem Raum ist. Und wir haben natürlich... Ne,
in diesem Raum bleibt auch.
Genau, ja.
Also das,
ja, genau. Ja. Ich habe eine Verschwiegenheit und so weiter, das ist klar. Aber die hat es immer wieder getestet und immer, mhm, wieder geguckt, dass es auch, ob es auch wirklich so ist, weil es für sie einfach...
Hat ein Thema da gehabt.
Ja, mhm, ne? Und dann arbeite ich da vielleicht 20 Stunden mit, ne? Wenn, mhm, das so tiefgründig ist und fange dann erst mit der klassischen Arbeit an. So.
Also bis sie sicher ist.
Genau. Und das ist dann halt der Teil der Beziehungsarbeit, der ja die ganze Zeit dann weitergeht. Und das, mhm, ist dann ihr Thema. Bei anderen. Ich hätte mal einen, der hat einfach geschwiegen. So, ne? Ah. Dem war es so wichtig, einfach da zu sitzen und einfach mal nichts zu sagen. So. Und hat dann nach 2 Stunden oder 3, weiß ich gar nicht mehr, gesagt, oh, das war richtig gut.
Und du hast original kein Wort gesagt.
Und ich habe gesagt, ne, ich habe immer wieder mal nach einer Viertelstunde so, ne, ich bemerke, dass sie schweigen und wenn das so richtig ist, dann bleiben wir halt jetzt da drin, dass sie noch nichts sagen möchten und schweigen möchten und vielleicht irgendwas anderes wahrnehmen. Ich würde nur noch immer wieder rückversichern, dass ich halt da bin und dass ich hier...
Ne,
ich
jetzt der Satz war das Wichtige.
Ja.
Mhm. Also, dass du da bist und dass du nichts,
genau,
willst.
Genau. Ne, und, mhm, dass ich ihm seine Zeit lasse oder ihr...
Was macht das mit dir in dem Moment, weil ja dein Thema die Ungeduld ist und jetzt stelle ich mir vor, da sitzt dir 3 Stunden jemand, ja, gegenüber und schweigt. Also selbst ich, der eigentlich, also Ungeduld, ich sag mal, es ist jetzt nicht mein Hauptthema, aber es kommt durchaus vor. Ich hätte da gestanden, mir wild die Oberschenkel gerieben und, ja, hätte irgendwann gesagt, so.
Ja. Ja, aber das ist dann, das meine ich, ne? Also da mir klar ist, dass das im professionellen Setting auch mein Thema ist, muss ich ja, oder habe ich in der Ausbildung halt mir selber Tools angeeignet, wie ich damit umgehen kann. Das, ja, ist natürlich die, also das ist...
Warte mal, dein... Ja, genau, ist da gerade runtergerutscht. Da.
Das ist natürlich mein Fersensporn. Da ist es natürlich nicht einfach. Es gibt einfachere Sachen für mich, als 2 oder 3 Stunden zu schweigen. Also
was machst,
danach
was
mache ich auch
dann? Was machst du dann in dem Moment? Also wie arbeitest du mit dir dann in dem Moment?
Na, ich atme, ich habe dann wirklich geguckt, was kann ich in der Zeit machen, dass es mir gut geht. Mhm. Ne? Weil ich kann ja nicht arbeiten, wenn es mir schlecht geht. Das heißt, ich muss dann einfach für mich ein paar Ideen lang. Und ich male und zeichne halt immer ganz gerne einfach irgendwas. Und dann habe ich halt angefangen, auf diesem Zettel halt zu zeichnen. So.
Okay. Aber das ist 10 Tage Schweigekloster wäre jetzt nicht so dein Favorit.
Also ich war letztens in einem Yoga-Retreat eine Woche und da war auf jeden Fall Schweigen, glaube ich, bis nach der ersten Yogastunde angesagt.
Also so 20 Minuten?
Nee, morgens, also wenn man morgens aufgestanden ist um 6 und dann war, glaube ich, um 8 die erste Yogastunde, die ging dann so 1,5 Stunden und das heißt, ab 10 hat man erst gesprochen.
Das war eine Herausforderung?
Das war auf jeden Fall eine Herausforderung. Ich war auch noch mit einer meiner besten Freundinnen auf einem Zimmer, dann haben wir uns morgens einmal angeguckt und einmal angenickt so. Und hatten wir genau gemerkt, wir wollten uns irgendwas erzählen. Und gleichzeitig war das aber auch der Teil, da habe ich mich ja committed vorher, aber das war nicht einfach. Ja?
Aber im Nachhinein,
ja,
wir fühlen mehr, wenn wir, ja, weniger reden.
Ich, das war schön. Ja.
Das muss ich aushalten.
I remember, ja, das ist gerade das, was ich im spirituellen Coaching in Berlin lernen darf, dass ich eigentlich viel besser in der Stille bin, weil ich dann mehr bei mir bin. Was sagt Katharina immer? Das, was du... Wenn du das drin behältst und nicht teilst, bist du mehr bei dir oder ich weiß, kriegst gar nicht mehr zusammen.
Nein, das ist eine viel höhere Intensität. Also das Gefühl ist viel intensiver, ja, wenn du es nicht rauswirfst, ja, in Anführungszeichen.
Ja.
Und du musst es eben selber halten.
Ja.
Also das drüber reden ist ja was loswerden oder in die Transformation geben. Ja. Aber wenn du es in dir lässt.
Ja. Wobei es total spannend ist, weil wenn ich einen langen Tag hatte, dann ist bei mir alles aus, also keine Musik, kein Fernseher, kein Geiz, dann sitze ich da einfach auch manchmal eine Stunde mach nichts. Ne? Also dann brauche ich das auch total. Also, oder ich gehe jetzt spazieren, aber alleine und ohne Handy oder sowas. Also das will ich nicht mitnehmen. Und da gehe ich auch irgendwo hin, wo ich hoffentlich keinen treffe. So. Also da gehe ich dann raus. Also das suche ich auch, ne? Also diese Stille. Aber ich glaube, wenn sie so eher aufgedrückt ist, das ist, glaube ich, eher das, was ich manchmal ein bisschen schwierig finde.
Ja, ja, das kann ich nachvollziehen. Also bei mir sind abends häufig die Worte verbraucht.
Ja.
Und es ist ein total schöner Zustand, weil es so eine Leere hat.
Ja.
Aber es ist ein Riesenunterschied, wenn jemand zu mir sagt, so jetzt halt die
Klappe. Ja, genau. Ja. Und es ist auch total spannend, weil wenn man jemanden dann zu jemandem nach Hause kommt, der den ganzen Tag nicht so viel gesprochen hat, dann ist das sehr spannend.
Labert er dir erstmal so einen Monolog an die Backe. Ja, sehr schön. Caesar, brennt dir noch was unter den Nägeln? Ja, irgendeine
Frage hatte ich noch. Die ist aber jetzt auch wieder weg. Ach so, doch. Das fand ich ganz spannend, habe ich in dem Interview gehört, was du jetzt gerade gegeben hast, dass du häufig mit dem Thema, mit dem Spiel Mensch ärgere dich nicht um die Ecke kommst, weil, also auch darüber habe ich mir nie in meinem Leben vorher Gedanken gemacht, wenn für so einen Hochleistungssportler eben der Gegner fehlt, so wie jetzt im Moment an sehr, sehr vielen Stellen, also wie gehe ich damit um?
Ja, ja, ich glaube, du hast ja gefragt, wie war, also ob man dafür geschaffen sein muss, um ein bisschen Hochleistungssport zu machen.
Genau.
Und ein Teil ist ja immer dieser Wettkampf, um sich mit anderen messen und andere schlagen zu wollen oder besser sein zu wollen als die anderen.
Mhm.
Ich glaube, es gibt auch Hochleistungssportler, die dieses Dabeisein ist alles auch zelebrieren.
Ach so.
Das ist auch ein Teil. Aber wenn man so die wirklich die Top, keine Ahnung, 20% da ganz oben sieht, für die ist dieses... Ich gehe auf den Platz und dann macht das so Klick und dann habe ich meinen Fokus.
Geil.
Und es geht nur darum.
Ich habe das in Clifton an, ich glaube 33 und 34.
Ich auch. Also ich habe die Höchstleistung an 5, das heißt ich habe wirklich Freude an Höchstleistung, aber Ehrgeiz und ich glaube, das was noch
Wettkampf.
Dazu ist. Und Wettkampf habe ich an letzter Stelle und muss ich dir jetzt nicht sagen, dass ich noch nie irgendwo auf einem Treppchen stand.
Ja. Süßer, wir bauen dir hier gleich einen Treppchen.
Mach dir keinen Kopf. Das ist es eben nicht, genau.
Das ist so spannend, ne? Gerade wenn du die hast, denen das so fehlt, ne, das ist so...
Dann, die hast du auch.
Ja, ja, dann denken die sich irgendwas dann aus und wollen wirklich sich einfach betteln die ganze Zeit. So, das ist so deren Lebenselixier, dass sie... Ne, und die wollen ja auch nicht immer nur gewinnen, sondern die wollen auch... Also die wollen...
Schon gern.
Die wollen auf jeden Fall gewinnen, wenn sie raus sind, aber die haben mehr dieses sich messen und wirklich bis zum Letzten sich verausgaben und dann gucken, ob es dann reicht oder ob ich... noch mehr und noch besser sein möchte in irgendwas. Das ist so ein innerer Antreiber, der ganz groß ist. Und das ist wirklich, ich habe Sportler, wenn ihr die so in der Freizeit sehen würdet, würdet ihr sagen, sind die süßesten und niedlichsten und oh Gott, sind die putzig und so. Und dann gehen die auf den Platz.
Dann kommt der Pitbull.
Ja, wirklich. Das ist so zack, vorbei. So, und dann kommen die wieder runter, alles wieder vor, aber das ist so deren Modus, ja.
Okay, und dann, das Mensch, ärgere dich nicht, hast du eingesetzt für?
Ich wollte es einsetzen, wir haben es angefangen einmal einzusetzen, aber das Problem war wirklich, dass auf einmal einige Turniere um die Ecke gekommen sind. Das heißt, eigentlich wollte ich es ja so einsetzen, dass ich für so eine Art Mini-Turnier mache und eine Station ist Mensch, ärgere dich nicht, andere Stationen sind noch andere Sachen und es ging halt wirklich um so Frustrationstoleranz und sich messen. Genau, und so wie ich es machen wollte in so einem ganzen... kleinen Mini-Wettkampf habe ich es nicht gemacht, sondern ich habe es einfach so gespielt, aber nicht so, wie ich es eigentlich machen wollte, mit verschiedenen Stationen. Eine Station ist Mensch, ärgere dich nicht. Das hat nicht geklappt, dann kamen auf einmal doch Turniere, die erlaubt wurden.
Okay, du bist ausgebremst worden mit deiner Idee.
Genau, wer weiß, was noch kommt, dann halte ich das im Hintergrund.
Okay, aber das Gute ist, es kommt wir finden so ein bisschen zurück zum Alltag und zum Turnierwettkampf, zumindest für die Sportler ist das ja total wichtig. Ich hing gerade noch an einer Frage. Wenn du jemanden gegenüber hast und du merkst so, also da ist Wettkampf ganz hinten, da ist Leistungsorientierung ganz hinten, sagst du dann als Coach im Vorfeld schon, ich glaube, wir kommen hier, also das wird nichts? Oder versuchst du die Potenziale, die derjenige mitbringt, die mit reinzunehmen und zu gucken, wo kann ich die, also wie kann ich das anders erklären? Bist du jemand, der dann die Stärken stärkt? Oder ist es so, wenn diese fundamentalen Sachen, wie jetzt, also beispielsweise bei mir, ich bin nicht im Leistungssport, mir fehlt Leistungsorientierung, mir fehlt Wettkampf, mir fehlt das, die habe ich einfach nicht als Prioritäten in meinen Stärken. Würdest du mir dann aktiv davon abraten, wenn ich jetzt mit der Blitzenidee zu dir komme und sag, du pass mal auf, ich möchte jetzt morgen Marathon laufen?
Du kommst ja mit einem Auftrag oder mit einem Anliegen, ne? Und das Anliegen würde ich auf jeden Fall erstmal ernst nehmen. Und das meine ich mit, ich würde dir nie sagen, das ist nichts für dich, sondern ich würde dann mit dir zusammenarbeiten, dass du vielleicht nochmal gucken solltest, ob das wirklich dein Anliegen ist. Ne? Also, weil das sind ja auch nur Hypothesen, die ich bilde. Ich bin ja nicht in deinem Kopf und sage, ich weiß, wer du bist und was für dich wichtig ist, sondern ich würde dann irgendwann, würdest du, glaube ich, mit mir zusammen darauf stoßen, dass vielleicht das Anliegen gar nicht das ist, was du wirklich verfolgst, sondern dass es vielleicht irgendwas Oberflächliches ist oder irgendwas, was...
Oder ganz anderes Thema, genau, was eigentlich belebt werden will, genau, oder gesehen werden will. Ja.
Oder außen an dich rangetragen, oder es war schon immer so. Oder, und dann würden wir das erarbeiten, dass da vielleicht eine Diskrepanz herrscht. Aber ich würde dir nie sagen, ich glaube, das ist gar nicht dein Thema, oder dich dahin peitschen, dass es so ist. Also das funktioniert halt nicht.
Da gibt es ja auch, ne? Also ich sag mal, jemand, der also klassischerweise, vielleicht jetzt nehmen wir jemanden, der früh zum Leistungssport gefunden hat und wo dann, ich kenne das aus früheren, sag ich mal, ja, wir haben früher sehr viel Sport gemacht in der Familie, und da waren durchaus einige Eltern, die sehr ambitioniert waren. Ja. Ist immer die Frage, sind die Eltern dann ambitionierter als die Kinder? So, und wenn die Kinder dann aber irgendwann so gut sind, dass sie tatsächlich auch da bleiben könnten, so, das wäre zum Beispiel so ein klassischer Punkt.
Ich glaube, dann passiert irgendwas, also meistens vielleicht was Körperliches sogar, wo dann der Körper streikt, und dann sagen die, oh, ich weiß auch nicht, was der oder diejenige hat, und irgendwie finden wir gar keine wirkliche Ursache. Ne? Also der Körper würde dann einfach sagen, so, okay, wenn du vom Kopf her nicht drauf reagierst, dass du es gar nicht machen willst, dann...
Reagiert irgendwann der Körper, also Thema Psychosomatik.
Ja, also dann sind es diffuse Rückenschmerzen oder was auch immer. Irgendwas passiert dann schon. Also, und dann würde ich das ernst nehmen.
Das ist aber auch ein super spannendes Thema. Also, da können wir fast noch eine Stunde dran hängen. Also dieses, wie der Körper reagiert, wenn der Kopf oder wer oder was auch immer im Grunde im Widerstand ist.
Ja. Und das passiert. Ne? Also, ich glaube, das ist ja so witzig, weil viele denken so, der Kopf macht irgendwas und der Körper macht irgendwas, und dass das einfach so zusammen ist und dass du es nie trennen kannst, sondern zum Glück arbeiten sie zusammen.
Genau.
Das ist immer wieder das Thema.
Total schön.
Ich würde sagen, Cesar, das heben wir uns aber lieber für noch ein anderes Gespräch auf, weil A, streikt dann irgendwann wirklich die Batterie, die hier jetzt schon seit 20 Minuten mich anblinkt, und ich habe versucht, das loszulassen.
Das ist gut.
Und unabhängig davon ist es ja ein super spannendes Thema.
Ja.
Ja. Gibt es noch was, Annette, was du loswerden willst, was du in die Welt rausschicken willst an alle, die jetzt zuhören, wo du sagst, das hättest du gerne erzählt, aber bist irgendwie nicht dazu gekommen, oder...
Ich meine, wir haben so ein bisschen über diese Corona-Zeit gesprochen. Und ich bekomme das immer mit, dass jetzt alle so, Gott, wann ist 2020 endlich vorbei? Und oh Gott, und 21 wird dann irgendwie ganz anders und so wie früher am besten. Ich glaube, dieses Zurückbesinnen, was diese Zeit vielleicht mit jedem von uns gemacht hat, und das, ne, sage ich nicht, dass es gut oder schlecht war, sondern einfach nochmal drauf zu gucken, was sie mit uns gemacht hat oder was sie jeden von uns auch so ein bisschen gelehrt hat an Prozessen.
Und davon ist ja reichlich.
Genau. Und ich glaube, das nicht so abzutun, als müsste man 2020 einfach so wegschieben und rausstreichen und am besten ist gar nicht passiert, sondern das so zu nehmen, wie es ist, und zu gucken, vielleicht, wo es auch hilfreich war oder wo es einem bestimmte Sachen auch erleichtert oder die Augen geöffnet hat oder vielleicht auch einfach nur was angeschoben hat, das wertzuschätzen. Das klingt so einfach, ne? So schätze doch mal diese ganze Zeit wert, aber ich glaube, das hat viel gemacht, wenn wir da nochmal genauer hingucken und da hinhören. Das ist so das, was ich mitgeben würde.
Ja, das passt ja auch ganz toll. Vielen Dank, auch in die Zeit gerade, den, ich sag mal, November, Dezember, wo wir irgendwie versuchen, zur Ruhe zu kommen, nach innen zu gehen, also mit der Natur zu gehen, was nicht heißt, dass nichts stattfindet, aber dass wir da einfach ein bisschen dem, was in uns drin ist, bewusst werden. Vielen Dank, das nehmen wir gerne als Impuls nochmal mit.
Sehr gerne.
Gibt es etwas, was du loswerden willst, was du ins Feuer geben möchtest? Cesar, magst du das Schälchen anschmeißen?
Ja, ich habe echt gesagt, total überlegt, auch weil ich ja auch den Podcast mir auch angehört habe, ob es irgendwas gibt, was ich abgeben würde. Das ist total schwierig.
Und du musst auch nichts abgeben. Du kannst ja auch, ich finde insgesamt schön, das Feuer zu nutzen. Also du kannst auch was in die Glut geben, was du befeuern willst.
Ja,
also,
okay, ja,
das ist das wurscht, wie rum du es formulierst.
So finde ich das viel angenehmer. Stimmiger für dich.
Ja, ich glaube, das Feuer arbeitet immer für uns, so wie wir das auch annehmen. Caesar, oder was
macht, dran ist. Macht die Flamme nicht zu groß, bitte. Nein, ich will nicht wieder den Alarm haben.
Dann würde ich gerne, glaube ich, ganz viel Gelassenheit gerne in dieses Feuer packen. Und Gelassenheit mit der ganzen Situation, die jetzt so kommt. Und auch war, ja. Was schwerfällt, da waren wir bei Ungeduld und gleichzeitig bei allen Situationen, die jetzt so auf uns zukommen. Ja.
Na, du hast aber hast das in deiner Ausstrahlung extreme Gelassenheit und eine, ja, kriege ich ja auch gerade noch mal Rauch, dieses Positivity gepaart mit, gepaart mit Gelassenheit, also nicht in Aufregung, sondern you can do it, just go for it.
Ja.
Vielen Dank, Nadine, dass du da warst.
Ganz toll.
Schön, dass ich hier sein durfte.
Sehr schön. Dankeschön.
Vielen Dank.